Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Tu Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Linzer. Hallo und herzlich willkommen. Eine polnische Online-Handelsplattform ist nun unter den Top 4 der populärsten Marktplätze in Europa und die Recht und Gerechtigkeit PiS sucht für ihre Präsidentschaftswahlkampagne Rat beim Team von Donald Trump. Mehr dazu heute im Infoteil. Außerdem sprechen wir heute auch mit der ehemaligen Präsidentin der Europa-Universität Wiadrina und heutigen Vorsitzenden der Grundwertekommission der SPD, Gesine Schwan, über die Unterschiede zwischen der AfD und dem BSW und die Zukunft Europas. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: EU und Mercosur vor historischem Freihandelsabkommen und Allegro steigt in die europäische Top 4 der Online-Marktplätze auf. In Montevideo sollen heute die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur-Bündnis Argentinien, Bolivien, Brasilien, Paraguay und Uruguay zum Abschluss kommen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Handelskommissar Maroš Šefčovič nehmen am Mercosur-Gipfel teil. Das Abkommen würde rund 700 Millionen Menschen verbinden und soll laut EU-Kommission wirtschaftliche Chancen auf beiden Seiten eröffnen. Deutschland und andere Befürworter hoffen auf Wachstumsimpulse für die Industrie. Polen und Frankreich hingegen befürchten empfindliche Nachteile für ihre Landwirtschaften, da günstige Lebensmittelimporte aus Südamerika heimische Landwirte unter Druck setzen könnten. Die Kommission erwägt, den Handelsteil separat zu behandeln, um ohne Einstimmigkeit auszukommen. Damit könnten Polen und Frankreich allein keine Blockade erreichen. Sollte jedoch ein größeres Land wie Italien hinzukommen, wäre eine Sperrminorität möglich. Staatspräsident Andrzej Duda nimmt heute in Klaipeda an einer feierlichen Zeremonie zur offiziellen Übergabe eines schwimmenden LNG-Terminals in Litauen teil. Das seit 10 Jahren betriebene Terminal zur Lagerung und Regasifizierung von Flüssigerdgas ist ein Schlüsselprojekt für Litauens Energiesouveränität gegenüber Russland. Mieszko Pawlak aus der polnischen Präsidialkanzlei unterstrich, dass die Übergabe als Symbol für alternative Lieferwege und die Grundidee der Drei-Meere-Initiative steht. Diese Initiative fördert LNG-Infrastrukturprojekte in den teilnehmenden Ländern, um Brennstoffe aus anderen Weltregionen, etwa den USA oder Katar, leichter importieren zu können. Die polnische E-Commerce-Plattform Allegro gehört nun zu den 4 wichtigsten Marktplätzen in Europa gemessen am Internetverkehr. Laut einem Bericht der Rzeczpospolita auf Basis von Daten des Forschungsunternehmens RetailX hält Allegro einen Marktanteil von 3% am gesamten europäischen Marketplace-Traffic. Amazon führt die Rangliste mit 17% an, gefolgt von eBay und AliExpress jeweils 4%. Allegro ist damit der erfolgreichste in Europa gegründete Marktplatz. Sprecher Martin Gruszka betonte, dass die Plattform ihre Position weiter ausbauen und zum beliebtesten Online-Einkaufsziel in Europa werden wolle. Und Stanisław Tym, Schauspieler, Satiriker, Regisseur, Drehbuchautor, Feuilletonist, Theaterautor und Zeichner, ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Tym war eine prägende Figur der polnischen Filmkomödie, berühmt durch ikonische Rollen unter anderem in Rejs und in Mich. Die Zusammenarbeit mit Regisseur Stanisław Barea machte ihn zu einem Symbol der polnischen Satirefilme der Volksrepublik Zeit. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Zeit für einen Blick in die Pressekommentare. Im Studio ist Jakub Kukla.
Die katholische Kirche in Polen ist mit sichtbaren Veränderungen bei den Zahlen der Gläubigen, des Klerus und der Berufungen konfrontiert. Das statistische Jahrbuch der katholischen Kirche für das Jahr 2023, das vom Institut für Statistik der katholischen Kirche erstellt wurde, veranschaulicht diese Trends und ihren sozialen Hintergrund, schreibt die Tageszeitung Dziennik Gazeta Prawna. Im Jahr 2023, so das Blatt, habe die Quote der Besucher der Sonntagsmesse bei 29,2% gelegen. Es sei ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig sei der Anteil der Personen, die zur Kommunion gehen, von 13,9% auf 14,2% gestiegen. Professor Krzysztof Koseła von der Universität Warschau weist darauf hin, dass dieser Anstieg auf eine spirituelle Reifung der Katholiken hinweisen könnte. Im Jahr 2023 habe die Zahl der sakramentalen Eheschließungen bei 77.000 gelegen, was einen Rückgang von mehr als 10.000 im Vergleich zum Vorjahr entspreche. Ähnliche Trends seien bei den Daten des Hauptstatistikamtes GUS über die Gesamtzahl der Eheschließungen festgestellt worden. Professor Kosewa weist auf den Einfluss der Technologie auf das gesellschaftliche Leben hin. Das Leben findet zunehmend im virtuellen Raum statt, was es schwieriger mache, dauerhafte Beziehungen aufzubauen. Nach Ansicht des Wissenschaftlers sind diese Veränderungen Teil umfassenderer sozialer und technologischer Prozesse, die in der sogenannten westlichen Zivilisation stattfinden. Wir würden in einem historischen, geopolitischen und technologischen Durchzug leben. Die Welt, wie wir sie kennen würden, sei sehr zerbrechlich. Wir würden das Ausmaß der sozialen Prozesse, die in der westlichen Welt stattgefunden haben, wovon der Ausgang der jüngsten Wahlen in den Vereinigten Staaten ein besonderer Ausdruck sei, noch nicht ganz verstehen. Die Welt verändere sich sehr schnell, urteilt der Wissenschaftler. Die Recht und Gerechtigkeit setzt ernsthafte Kräfte ein, um sicherzustellen, dass der von der Partei unterstützte Präsidentschaftskandidat Karol Nawrocki die Wahlen im Mai gewinnt. Wie die Tageszeitung Super Express erfahren hat, ist der Europaabgeordnete Adam Bieland vor kurzem nach Washington geflogen, um sich von Donald Trumps Leuten und Wahlkampfspezialisten beraten zu lassen, wie man einen erfolgreichen Kampf um die Präsidentschaft führen kann. Adam Bieland werde viel Wissen darüber mitbringen, wie Donald Trump die Wahl in den USA gewonnen habe. Und das werde der Peace in ihrem Wahlkampf sicherlich helfen, sagt ein Politiker von Recht und Gerechtigkeit. Der von der PiS unterstützte Präsidentschaftskandidat, der IPN-Vorsitzende Karol Nawrocki, habe, wie die Zeitung erinnert, keine politische Erfahrung. Außerdem sei sein Bekanntheitsgrad bisher eher gering. Daher könnte es für ihn schwierig werden, die Wahl gegen Rafał Trzaskowski zu gewinnen. Wahlkämpfe in der ganzen Welt hätten viel Gemeinsamkeiten. Daher sei die Reise von Herrn Bieland nicht überraschend. Aber in diesem Fall könnten die amerikanischen Partner von der Kandidatur von Karol Nawrocki überrascht sein, kommentiert der Politikwissenschaftler an der Universität Warschau, Professor Rafał Chwedoruk, den PiS-Plan. Nawrocki sei eine Person, die nicht aus der Welt der Politik komme und mit Kontroversen belastet sei, was in der Republikanischen Partei für Überraschung sorgen könnte. Er erwarte nicht, dass die neue US-Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit mehr als allgemeine Hinweise geben werde, so Rafał Chwedoruk in Super Express. Der Abgeordnete und Vorsitzende der linken Partei RASEM, Adrian Sandberg, wurde nach seiner Einschätzung des Regierungsjahres der derzeitigen Koalition gefragt. Der Vorsitzende hat seine große Enttäuschung nicht verborgen, schreibt die Wochenzeitschrift Dorzecze. Wir könnten in Polen endlich anfangen, über ernsthafte Dinge zu reden und nicht über diese Pseudokommissionen und Ausschüsse, aus denen nichts resultiere. Die Kommissionen würden die Warteschlangen beim Arzt nicht verkürzen, sagt der Politiker. Er glaube fest daran, dass Ministerpräsident Tusk, wenn er morgens aufwache, an die PiS denke, wenn er einschlafe, an die PiS denke und die gegnerische Partei seine ganze Welt ausfühle. Aber seine Welt sehe anders aus, betont Adrian Sandberg. Mit einem Wort Enttäuschung. Eines habe sich lediglich bewährt, die Freigabe der europäischen Mittel, und dafür gibt es Lob, aber das sei in den ersten Wochen geschehen. Dies sei ein Jahr der weitgehenden Stagnation. Leider gäbe es Bereiche, in denen man sogar Rückschritte gemacht habe, sagt der Abgeordnete der linken Partei. Die eigentlichen Entscheidungen werden von der Bürgerplattform und von Tusk getroffen, ob es den anderen Koalitionspartnern gefalle oder nicht, schließt der Politiker ab. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Die ehemalige Präsidentin der Europa-Universität Viadrina und heutige Vorsitzende der Grundwertekommission der SPD, Professorin Gesine Schwan, wirft Sarah Wagenknecht die Anwendung von Desinformationsmethoden und eine Affinität zu Putins Russland vor, fügt jedoch hinzu, dass man das BSW nicht mit der AfD vergleichen dürfe. Über die Unterschiede zwischen beiden Gruppierungen und die Zukunft der EU hat mit der Politikwissenschaftlerin Wojciech Ochinski gesprochen.
Sie sagen, dass man bestimmte Meinungsänderungen begründen müsse. Sie sprachen auch von ihrer kommunistischen Herangehensweise, an der sich bis heute nichts verändert habe. Gleichzeitig waren sie aber vor Jahren an der Gründung der sogenannten Spinelli-Gruppe beteiligt, die sich für den europäischen Föderalismus einsetzt und der leider genau solche neomarxistischen Tendenzen nachgesagt werden. Ja, die Befürchtungen kleinerer EU-Staaten sind die, dass bei einem solchen Konzept, also einem Konzept eines föderalen Europas, oft über ihre Köpfe hinweg entschieden werde. Können Sie diese Befürchtungen verstehen?
Ja, natürlich kann ich sie verstehen. Und ich glaube auch überhaupt, dass die Grundkonstruktion der Europäischen Union, die ich immer gegen, auch von der deutschen Erfahrung her, gegen Nationalismus verteidigt habe, dass die Grundkonzeption zu basieren auf einem Zusammenschluss von Nationalstaaten und de facto nationalen Regierungen ganz stark, weil der Europäische Rat ist ja von den Regierungen gebildet, dass das so viele zentrifugale Kräfte schafft. Das heißt, die nationalen Regierungen denken nicht in erster Linie an die Europäische Union und den Zusammenhalt und gemeinsame Projekte und die Zukunft, sondern die nationalen Regierungen denken daran, dass sie von nationalen Wahlvölkern wiedergewählt werden müssen. Und diese Wahlvölker denken nicht in erster Linie an europäische Solidarität, sondern an die Sachen, die ihnen am nächsten sind, alle. Das ist einfach Logik der demokratischen Wahl. Und deswegen glaube ich, dass wenn man die Europäische Union erhalten will und trotzdem Handlungsfähigkeit, Wirkmächtigkeit der Bürgerinnen und Bürger stärken will und weiterentwickeln will, dass man auf der Ebene der Kommunen Europa sehr viel mehr entwickeln muss. Das heißt, durch Zusammenarbeit von Städten und Kommunen, die man nach dem Zweiten Weltkrieg vielfach mit sogenannten Städtepartnerschaften gemacht hat, hat man auch mit Deutsch-Polnischen gemacht oder Deutsch-Französischen viel mehr. Und die hatten auch ihre Verdienste, sind dann aber ein bisschen leer gelaufen. Die wurden dann nostalgische Treffen zwischen Feuerwehrleuten oder so. Sie haben viel bewirkt, auch in der Friedhofspflege, aber auch in der Musik und Kunst und so weiter. Aber ich bin jetzt dafür, dass man ohnehin durch die kommunale Ebene sehr stärken soll. Und dort auch noch mehr Bürgerpartizipation als Vorbereitung von politischen Entscheidungen ermöglichen soll und damit zugleich die Bürgerinnen und Bürger viel mehr in den politischen Prozess involvieren soll. Das ist für mich eine ganz wichtige Aufgabe jetzt zur Stärkung der Demokratie, aber auch zur Stärkung der Bürgerbeteiligung an der Entscheidung. Das ist jetzt dann nicht in erster Linie ein nationales Projekt, das ist mir schon klar. Und ich weiß auch nicht, ob nicht die Entwicklung in Polen ähnlich geht wie in anderen, wenn ich das vergleiche mit der Zeit vor 20, 30 Jahren. Zum Beispiel hat die ganze Umweltpolitik in Polen ein viel größeres Gewicht bekommen. Früher, vor 20 Jahren haben sie alle gesagt, die Deutschen spinnen. Und jetzt wird da gerade in der kommunalen Zusammenarbeit passiert da eine Menge grenzüberschreitend. Das ist die Perspektive, die ich sehr stärken möchte. Schon, also keine Übermächtigung kleiner Nationen durch große, das war immer falsch und da bin ich dagegen. Aber indem man einfach eine ganz andere Ebene einzieht und damit auch ein anderes Gewicht gibt dieser Ebene und damit auch übrigens der Umsetzung von neuen Politiken viel mehr Chancen gibt, denn man muss sagen, rein investitionsmäßig zwei Drittel der Investitionen finden überall in der Kommune statt und nicht auf der nationalen Ebene. Wenn da mitbestimmt werden kann, wenn da Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden, wenn sie zum Beispiel die Wärmewende machen müssen oder wenn sie neue Energien aufstellen oder sowas, dann ist da viel mehr politisches Gewicht und auch politische Erfahrung möglich, nämlich des Ausgleichs von Interessen. Und das ist das Kerngeschäft von Politik. Und da werden dann nicht einfach die Nationalstaaten und auch nicht nur die Parteien, die wichtig sind, ich spreche nicht gegen Parteien, aber sie dominieren zuweilen, formal zu viel und sind in der selbst gar nicht so in der Lage, Lösungen zu bieten. Und das muss verändert werden. Also Sie sehen, ich gehe in ein anderes Parallel, nicht statt des bisherigen, aber ich gehe in ein anderes Element, weil ich, und ich arbeite ja in dieser Berlin Governance Plattform jetzt, das ist eine NGO, die neue Governance Form arbeitet. Wir haben jetzt 10 sogenannte kommunale Entwicklungsbeiräte eingerichtet. 5 in Ostdeutschland und 5 in Westdeutschland. Und es ist eine ausgesprochen stimulierende Erfahrung und stärkende Erfahrung, ermutigende Erfahrung zu sehen, wie dort die verschiedenen Stakeholder, also Politik, Unternehmenssektor, organisierte Zivilgesellschaft, die verschiedenen Interessengruppen, wenn es um eine langfristige Entwicklung sei, eine Brache zu entwickeln, ein neues Verkehrssystem, ein neues Gesundheitssystem oder was auch immer, wie die zusammenkommen und plötzlich Spaß haben an Politik. Das ist das, was, finde ich, gehen muss. Und zu meiner großen Freude wird die Stiftung, die uns bisher da finanziert hat, will das auch in Europa jetzt mit uns versuchen, loszutreten. Und wir haben unter anderem ja auch in Frankfurt-Oder einen solchen kommunalen Entwicklungsbeirat eingerichtet, und zwar zusammen mit Subice. Subice war die ganze Zeit vertreten. Und jetzt hoffe ich, dass wir über Subice auch über Irena Lipovic, die ja ganz viel kommunale Verwaltungsrecht und solche Sachen macht, dass wir da mit einigen Pilotprojekten nach Polen kommen, aber auch nach Frankreich. Weil ich glaube, dass wenn Bürgerinnen und Bürger auf diesem Gebiet mit den Herausforderungen, die wir haben, Klima, Migrationspolitik und sonst was, sich engagieren und auch grenzüberschreitend engagieren können, hat das eine ganz andere Substanz, als wenn sie nur als Veteranen kommen und schön essen gehen. Das ist auch immer schön. Aber das reicht nicht.
Ja, die Frage, die sich aufdrängt, ist, kann man alle EU-Staaten gerade in der Klimapolitik auf die gleiche Linie bringen, im gleichen Tempo, oder würde da nicht das Recht des Stärkeren siegen?
In der deutschen Diskussion läuft er nicht auf einen Zentralstaat. Das ist aber eigentlich bei uns genau anders. Und deswegen würde ich sagen, wenn ich mich engagiere, aber das Spezielle war nicht der Föderalismus, sondern dass Europa gegen auch einen machtstaatlichen Nationalismus. Und da hat mich vor allem die deutsche Politik ärgert. Die war zwar, hieß immer unter Angela Merkel, dass sie sehr proeuropäisch ist und sowas vermittelnd, aber die hat schon die deutschen Interessen sehr durchgepaukt. Das muss ich sagen. Auch Nord Stream 2, also es hat auch Angela Merkel gemacht, hat das immer als ein wirtschaftliches Projekt bezeichnet. Dabei war immer klar, es ist ein politisches Projekt. Also, und das war meine Skepsis. Ich wollte nicht, dagegen war sozusagen der europäische Ansatz, mich mit den anderen europäischen Ländern, so gut es ging, und eine Zeit lang ja auch mit dem Weimarer Dreieck ein bisschen, aber zusammenzutun. Und dann war natürlich die Schwierigkeit in dem Moment, wo die Peace dran kam, das zweite Mal, war einfach die Kommunikation sehr schwierig mit der Regierung.
Nun ja, politische Kommunikation gelingt auch nicht immer in Deutschland, also zwischen deutschen Parteien. Derzeit kommt es auf Landesebene zu äußerst exotischen Konstellationen, zu sogenannten Brombeerkoalitionen und so weiter. Wir haben es nach Jahren der Großen Koalition und einer missglückten Ampel mit Politikverdrossenheit und der Herausbildung von Protestparteien zu tun. Wir haben auf der einen Seite eine Sarah Wagenknecht, die russlandfreundliche Parolen ausspricht, die USA verabscheut und die NATO kritisiert. Und auf der anderen Seite haben wir eine AfD, die Ähnliches tut, was wir in Polen nicht immer ganz begreifen. Weshalb können Koalitionen mit BSW und der Frau Wagenknecht eingegangen werden, mit der AfD aber nicht? Müssen nicht sowohl links als auch rechts Brandmauern erforderlich sein?
Ja, das folgt, Sie haben vorhin auch von Totalitarismus gesprochen, das folgt einer sehr schlichten Totalitarismus-Theorie, der ich nicht folge. Also selbst Hannah Arendt hat in ihrem Buch Ursprünge und Elemente totalitärer Herrschaft gesagt, der Ursprung des Kommunismus, der dann im Stalinismus totalitär wurde, ist ein anderer als der Ursprung des Nationalsozialismus. Der große Unterschied ist der, sie haben dann analoge Strukturen, sie haben eine andere Ursprungsidee, und die Ursprungsidee ist bei der linken Seite die Gleichheit der Menschen, bei der rechten nicht. Sie haben nie, Rechte haben nie die Gleichheit der Menschen anerkannt. Das wirkt sich dann auch später aus. Aber der eigentliche Punkt bei der Totalitarismustheorie in der Diskussion dann später war, dass sie das als Idealtyp im Marx-Weberschen Sinne, als ein Modell fixieren können, aber sie können damit nicht Veränderungen in einem System gut beschreiben. Also mehr oder weniger totalitär, da wird's schwierig. Und deswegen hat sich das dann hat die Totalitarismustheorie Schwierigkeiten gehabt. Wenn Sie jetzt sagen, aus der Totalitarismustheorie ist linksextrem gleich rechtsextrem, dann ist das einfach in meiner Sicht empirisch so nicht haltbar. Jemand, der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow, ist einfach überhaupt nicht gleichzusetzen mit Björn Höcke. Und auch nicht nur als Person, sondern auch in der Politik, die er gemacht hat. Und wir sehen jetzt, dass der Kretschmer nach wie vor nicht mit der AfD will, aber mit der Linken sprechen will, weil er die 10 Stimmen braucht. Das ist natürlich eine reine machtpolitische Sache, aber zur Not, er könnte das eventuell auch erwägen für rechts. Also da sehe ich auch einen fundamentalen Unterschied zwischen rechtsextrem und links. Aber Sarah Wagenknecht ist ja gar nicht links. Sarah Wagenknecht ist ja eine Mischung von links und rechts. Und deswegen ist es auch verständlich, dass man sie analog setzt zur AfD. Da gibt es viele Übereinstimmungen. Wenn man so sagt, Russland verstehend oder freundlich, dann ist das eigentlich noch zu milde gesagt. Sie hat eine Affinität zum diktatorischen System, zum autokratischen System von Putin. Das ist das Problem, auch wenn sie das verbal immer wieder wegschiebt. Und das ist für mich auch das Problem. Es geht nicht um die russische Gesellschaft als solche. Die kann man dann auch nochmal analysieren. Aber es geht um die Bereitschaft, diesem System einen Vorzug zu geben oder jedenfalls es zu dulden, was sich ja auch zeigt in der Struktur der von ihr gegründeten Partei und ihrer Rolle dabei. Es ist nicht zufällig, dass im Grundgesetz die demokratischen Parteien auch innerparteilich demokratisch organisiert sein müssen, also auch Unabhängigkeit von Landesverbänden und so weiter. Das will sie ja alles gar nicht haben. Die hängen ja alle sehr stark von ihr ab. Und das ist eine zentralistisch hierarchische Vorstellung von Politik, die sie ganz offensichtlich hat, weil sie auch meint, die anderen sind alle viel schlechter. Sie weiß das besser. Das haben natürlich auch demokratische Politiker manchmal den Eindruck. Und da findet sie wahrscheinlich auch, dass der Putin völlig recht hat. Und dass sie immer wieder sagt, der verbrecherische Angriff auf die Ukraine halte ich wirklich für einen Verbalschutz. Denn es folgt daraus gar nichts. Wenn man der große Unterschied etwa in der Politik zur Ukraine ist, ob man für Frieden eintreten will, neben den Waffenlieferungen und trotzdem militärisch erstarken lassen will, die Ukraine, oder stärken will, oder ob man den Frieden darauf aufbaut, dass der Putin schon gut sein wird und wenn man sich auf den Rücken legt und alle Viere von sich gibt, dass er dann schon aufhören wird, Krieg zu führen. Und das ist einfach ein solches leichtfertiges Inkaufnehmen eines Systemwechsels und einer Unterwerfung der Ukraine, das ist für mich völlig unerträglich.
Wir haben eben kurz über den Anti-Amerikanismus einiger deutscher Parteien gesprochen. Nach dem Sieg Donald Trumps bei den US-Wahlen warnen deutsche Ökonomen bereits vor dem wirtschaftlich schwierigsten Moment in der Geschichte der Bundesrepublik. Deutsche Exporteure müssten mit empfindlichen Einbußen rechnen. Industrieverbände sprechen von einem Epochenwechsel in den transatlantischen Beziehungen. Glauben Sie das auch?
Ich bin nicht sicher, dass es ein Epochenwechsel wird. Also ich finde, der Putin-Angriff war eine Zeitenwende in dem Sinne, dass viele Grundsätze, die wir in Europa anerkannt dachten, nicht anerkannt wurden von Putin. Das ist klar. Aber bei Trump denke ich, dass er auch an die Grenzen der Wirklichkeit stoßen wird. Das eine ist, ziemlich großmäulig alles Mögliche zu vertreten. Das andere ist dann auch umzusetzen. Und ich habe gerade neulich noch mal eine ganz interessante Analyse über diejenigen und den Berater Kellogg, den er in die Ukraine da schickt, glaube ich, schon geschickt hat, gelesen, dass Trump, das Konzept von Trump, das sagt Kellogg natürlich nicht, aber auch in einem Dilemma steht. Also einerseits will er isolationistisch da die Amerikaner möglichst wieder rausholen und so, wie auch in anderen Fällen. Andererseits will er Amerika groß machen. Und es ist nicht gerade ein Zeichen von Größe, wenn er aus der Ukraine rausgeht und Putin die Macht überlässt. Das ist für jeden erkennbar. Das heißt, er kann eigentlich nicht einfach so eine Unterwerfung der Ukraine als Friedensschluss deklarieren. Und dadurch kommt er zum Beispiel in eine schwierige Dialektik, in der offensichtlich auch die Drohung gegenüber Putin, dass Amerika mächtig aufrüsten wird, die Ukraine, was ja nicht ein Isolationismus ist, ja, diese Drohung ausstoßen muss. Und man nimmt manchmal, hat natürlich den Eindruck, dass Putin davon beeindruckbar ist, weil der Trump so unberechenbar ist. Also bei den demokratischen Politikern, die sind alle sehr vorsichtig und wollen vielleicht schon auch drohen, aber nicht so, dass man unberechenbar denkt, da knallt jetzt irgendwo was. Während bei Trump wir alle nicht wissen, was da klappt. Das heißt, das ist die rechte Drohgebärde, die Trump in gewisser Weise überzeugender aussprechen kann und die Putin sehr verunsichert, so scheint es.
Aber ist es gut oder schlecht?
Ich sehe darin Chancen, natürlich. Wenn er aber nicht sozusagen ein völliges Verborgenspiel macht und dann plötzlich in eine, sagen wir mal, in eine Eskalation gerät, die er selbst nicht gewollt hat. Ja, er ist ja einerseits sehr impulsiv, aber er hat, glaube ich, auch Militärs mit dabei, die nicht ganz so verrückt sind, ne? Also, ich sage damit, es ist zu relativieren. Der andere Punkt ist, wir müssen bedenken, in der ersten Periode konnte er ja noch ein zweites Mal antreten. In der zweiten Periode ist er nach 2 Jahren mehr oder weniger eine lame duck. Ich glaube nicht, dass es ihm gelingen wird, also die Wahlperioden abzuschaffen. Das wird er, glaube ich, da sind auch genügend ehrgeizige Leute, auch in seiner eigenen Partei, die dann ans Ruder wollen. Und das ist eine Dynamik, die ihn auch einschränkt. Also ich habe gesagt, er muss auch mit der Wirklichkeit rechnen und die wird ihn begrenzen.
Russland bombardiert derzeit die Ukraine wie schon seit Monaten nicht mehr. Nach seiner Vereidigung im Januar könnte Trump der Ukraine wichtige Hilfen entziehen. Vielleicht wird er auch den Frieden herbeiführen, wir wissen es nicht. Es gibt in Europa wohl auch Stimmen der Hoffnung im Zusammenhang mit seiner Präsidentschaft. Aber welche Strategie verfolgt derzeit Deutschland und auch die Kanzlerpartei in der Ukraine?
Die Ukraine ist ja jetzt schon, Selenskyj ist ja jetzt schon unglaublich weit gegangen. Er hat ja schon gesagt, dass vorübergehend diese besetzten Territorien jetzt erstmal besetzt bleiben können. Das ist ja weit weg von den Positionen, die er früher hatte. Und ich glaube, dass er kalkuliert, wenn ich das immerhin das Angebot mache, dann können sie mich nicht einfach verkaufen. Ja, ich nehme an, das ist eines der Motive, weswegen er das macht. Aber das bringt in der Tat dann auch den Trump, also auch Putin in die Schwierigkeit, wenn da so viel Konzessionen von Selenskyj kommen und der Trump außerdem auch aus eigenem Interesse da raus will, was mache ich jetzt, Putin? Ja, das ist ja, und wenn da Chancen sind, also ich sage Ihnen, in der Politik kommen manchmal die verrücktesten Sachen vor. Man muss trotzdem eine kohärente Politik verfolgen, aber es gibt manchmal Konstellationen, insbesondere in der internationalen Politik, die haben Sie jetzt so nicht erwartet und dann müssen Sie den Moment fassen.
Sagt Professorin Gesine Schwan im Gespräch mit Wojciech Ossiński. Weshalb hat sie lieber Polnisch als Russisch gelernt und warum hat sie in den 1970ern den sogenannten Seeheimer Kreis mitbegründet, unter anderem das, erfahren Sie in einem weiteren Teil des Interviews. Am Sonntag schalten Sie ein. Und für heute war es das auch schon in der täglichen halben Stunde. Aus Warschau einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Lenzer. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do slušenja. Wir hören uns.